Ich hatte vor ein paar Wochen über Gesetz und Gnade gepredigt und ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen weitermachen und so wird daraus Teil 2, Gesetz und Gnade Teil 2 mit dem Untertitel Gott wirkt in dir. Gott wirkt in dir. Und lasst uns zu Beginn aus dem Johannesevangelium lesen. Und zwar ab Vers 14, wo es heißt, und das Wort wurde Fleisch, das ist Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir haben damals schon beim ersten Teil gesagt, dass es einen ersten und einen zweiten Bund gibt, das Alte und das Neue Testament. Und beide diese Bündnisse haben ihre Berechtigung. Auch wenn die Bibel sagt, dass der neue Bund der bessere ist, heißt es nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, weil er den ersten gegeben hat. Sondern diesen beiden Bündnisse, die haben beide eine Bewandtnis. Und wir haben gesehen, dass das Alte Testament vor allem durch das Stichwort Gesetz gekennzeichnet ist, während das Wort des Neuen Testamentes Gnade ist. Wir wollen uns etwas tiefer in diese Wahrheiten hineinbegeben, weil es für uns persönlich von Relevanz ist. Also wir diskutieren nicht einfach irgendeine Theologie, sondern ein Verständnis davon beeinflusst unser tägliches Leben. So gibt es drei Gruppen von Christen, einmal nach diesem Gesichtspunkt kategorisiert, solche, die völlig unter dem Gesetz leben, das Land ohne Freude nenne ich das. Dann gibt es solche, die zwischen Gesetz und Gnade hin und her schwanken. Also einen Teil von Gnade verstanden und begriffen und angenommen haben, aber trotzdem noch in bestimmten Bereichen gesetzlich denken und handeln. Und natürlich dann diese dritte Gruppe, die verstanden hat, was das Neue Testament bedeutet, was ein Leben aus Gnade wirklich ist. Wenn jemand sagt, ja, man darf schon Gnade predigen, aber man muss schauen, dass man nicht noch ein bisschen Gesetz drin hat, damit die Leute nicht machen, was sie wollen, verstehen nicht, was wirklich Gnade ist. Und weißt du, es gibt gesetzliche Christen, die haben so eine Gabe, dir immer Schuldgefühle zu machen. Also egal, wie gut es dir geht, du kannst aus dem Haus kommen und sagen, ist es nicht ein wunderbarer Tag? Und sie werden dich an all die Leute erinnern, die gerade keinen wunderbaren Tag haben. Und wenn du sagst, danke Herr für dieses wunderbare Steak, das ich hier essen darf, werden sich an die Menschen erinnern, die gerade nichts zu essen haben und bald verhungern werden. Wenn du sagst, Mensch, ich habe gestern einen Menschen zum Herrn geführt, werden sie dir sagen, sie kennen jemanden, der gestern zwei zum Herrn geführt hat. Also, wir haben immer eine Weise, um dir ein Schuldgefühl zu machen. Und das ist überhaupt schon das Wesen des Gesetzes, weil es zeigt ja Schuld auf. Siehst du, es zeigt, schau mal hier, du bist schuldig, du genügst nicht. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Leben freigesetzt werden können von einem gesetzlichen Lebensstil und sehen, was es heißt, Glauben oder Gnade aus Glauben zu leben. Christ zu sein aus der Fülle der Gnade. Nicht teils, teils, sondern dass wir von Gnade zu Gnade, dass wir Fülle der Gnade von ihm empfangen und verstehen, was es heißt, ein Leben ganz aus der Gnade zu leben. Amen. Und das ist weit mehr als nur ein Schlagwort. Es gibt ja auch so eine falsche Angst. Nämlich die Angst, dass wenn man zu viel Gnade predigt, dass Leute machen, was sie wollen. Nun, die Wahrheit ist die, Leute machen sowieso, was sie wollen. Egal, was du predigst. Das ist die erste Wahrheit. Und die zweite Wahrheit ist, wenn wir von der Bibel her sehen, was Gnade wirklich bedeutet, dann werden wir niemals auf die Idee oder den Gedanken kommen, dass wir nun in Freiheit sündigen können. Paulus hatte diese Freiheit sofort verurteilt, gesagt, denkt nicht, weil ihr jetzt diese Freiheit habt, dass ihr das ausnutzt, um im Fleisch zu leben. Nein, Gnade ist vielmehr die Fähigkeit, das zu leben, was das Gesetz verlangt. Wisst ihr, das Leben Jesu ist ja so, sagen wir mal, zeitlich im Dreh- und Angelpunkt zwischen den beiden Bündnissen angeordnet. Also einiges von dem, was Jesus getan und gelehrt hat, betrifft den alten Bund. Einiges betrifft den neuen Bund. Ich möchte euch einmal eine Predigt zeigen in Matthäus Kapitel 5, die der absolute Gipfel ist. Matthäus Kapitel 5 und wir gehen dazu Vers 17. Und ich möchte noch einmal kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gesagt haben. Wir haben gesehen, das Gesetz wurde von Gott gegeben, mit einem bestimmten Grund. Nun, der Zweck des Gesetzes war es nicht, den Menschen heilig zu machen, den Menschen besser zu machen, indem es den Menschen die Ansprüche präsentiert, wie du sein sollst. Das war nicht der Sinn des Gesetzes, dich zu einem besseren Menschen zu machen. Sondern der Zweck des Gesetzes war es, dir deine Unfähigkeit, deine Sündhaftigkeit, deine Schuld aufzuzeigen. Dass du selber zu der Erkenntnis kommen musst, Mensch, ich genüge nicht. Das Gesetz war ein Wegweiser hin zu Christus. Amen. Halleluja. Und schau dir einmal, und das haben wir noch gesagt, genau das Gesetz hatte die Aufgabe, dich zum Kreuz zu führen. Dort, wo du aufgeben musst, wo du resignieren musst und sagen musst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich selbst bin nicht genug. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Wir werden auch sehen, das Gesetz hatte den Dienst des Todes. Den Dienst des Todes, dieser Dienst des Gesetzes bedeutet, dass es uns eben in den Tod führen soll. Nun schau dir einmal das an, Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Wir hatten ja das, Jesus hatte ja immer diese Begegnungen mit den Pharisäern, die von sich glaubten, dass sie gerecht worden sind, weil sie das Gesetz so genau eingehalten haben. Also sie waren stolz darauf, sie hatten diesen religiösen Eifer, möglichst viel zu tun, möglichst viel Verzicht zu üben, möglichst viele Regeln einzuhalten, um dadurch Gott wohlgefällig zu werden. Nun schau dir Jesus an. Matthäus 5, 17, da sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das hatten wir im Heilungsgottesdienst ja kurz angesehen. Jesus war also der Erste und der Einzige, der 5. Buch Mose 28 erfüllen konnte. Er hatte alle Gesetze erfüllt. Er war der Erste und der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat. Und deshalb wurde ihm Segen zuteil. Deshalb wurde ihm das Leben Gottes in Fülle zuteil. Weil er die Erfüllung des Gesetzes war. Dann heißt es weiter, denn wahrlich ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst, und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nun, Jesus lehrt hier das normale Volk, wenn du so willst. Und er sagt ihnen, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und für die Leute war das ein Schock. Weil für die Leute waren die Pharisäer der Inbegriff von Disziplin, von religiöser Disziplin und von einem Leben, das ganz nach dem Gesetz war. Wenn jemand gerecht war, dann waren sie das. Und jetzt kommt und sagt Jesus den Leuten, die nicht so gut lebten wie die Pharisäer, und sagt ihnen, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Das war der erste Schock. Vers 21. Er sagt dann, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Und so weiter. Nun, die Pharisäer dachten, sie halten das Gesetz ein, weil sie nicht töteten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wenn du nur schon zornig bist gegen deinen Bruder, wenn du nur schon ein schlechtes Wort gegen ihn redest, bist du verurteilt. Was macht er hier? Er setzt die Latte des Gesetzes sogar noch höher. Weil die Pharisäer hatten das Problem, sie dachten, sie seien gerecht geworden durch dieses fromme Leben. Und Jesus gibt einen drauf und will ihnen zeigen, dieser ganzen Predigt, dass es nicht genug ist. Vers 27, das ist immer diese gleiche Aussage. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Da denkt der religiöse Mensch, ich bin gerecht, weil ich nicht die Ehe breche. Jesus kommt und setzt die Latte noch etwas höher und sagt, nur wenn du schon begehrst, hast du die Ehe gebrochen. Vers 31. Es ist aber gesagt, wer eine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch. Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch. Und jedes Mal setzt er die Latte höher. Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und das Ganze gipfelt in Vers 48. Die Zusammenfassung seiner Predigt, ihr nun sollt vollkommen sein. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nun, es gibt Gläubige, Christen, die werden dadurch motiviert. Aber Fakt ist, und das Gesetz kann eine motivierende Kraft haben, die mich anstachelt, mehr zu leisten für Gott. Versteht ihr? Aber das hier, ihr könnt es doch mal einblenden, das hier wirst du nie erfüllen können. Was tut Jesus hier? Er lässt diese Spitze des Gesetzes richtig scharf werden. Weil das ist unter dem Strich das, was das Gesetz verlangt. Sei vollkommen, so wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Der Anspruch des Gesetzes. Und spätestens da musst du irgendwann, auch wenn du eine Zeit lang motiviert warst, dein Bestes zu geben, zur Erkenntnis kommen, ich schaffe das nicht. Ich kann es nicht. Es genügt nicht. Jesus hat also diese Aussage des Gesetzes verstärkt. Dass auch jeder begreifen möge, auch der Pharisäer, der dachte, er sei so heilig. Plötzlich spricht Jesus Themen seines Herzens an. Das Begehren, das Hassen, das Ablehnen. In diesem 2. Korinther, den ich vorhin kurz zitiert habe, ich möchte euch den mal schnell vorlesen, 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Und so weiter. Und er sagt im Vers 7, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, und damit meint er die Gesetzestafeln, wo Gott mit seinem Finger eben diese 10 Gebote in Stein eingegraben hat. Und er nennt diesen Dienst den Dienst des Todes. Obwohl da eine Herrlichkeit war, weil es die Heiligkeit Gottes widerspiegelt. Aber siehst du, das Gesetz war ein Wegweiser, aber es konnte dir nicht die Kraft geben, diesen Weg zu gehen. Das Gesetz hat etwas verlangt von dir, das nur die Gnade erfüllen kann. Das Gesetz hat die Aufgabe, dich auf deine Knie zu bringen und zu sagen, Vater, meine Gerechtigkeit hat keinen Wert. Meine religiöse Anstrengung, mehr zu tun, mehr zu leisten, besser zu sein, ist im Ende nichts wert. Das ist eine radikale Botschaft, weil wir lieben es, auf unsere Güte zu verweisen, auf unsere Moral, auf unseren Anstand. Nun, Gott sei Dank bist du anständig. Aber nichts davon rettet uns. Und bei der Gnade geht es nicht nur um Errettung. Ich glaube, das haben viele Gläubige begriffen. Da geht es nicht nur darum, dass ich durch Gnade errettet bin. Sondern das Leben als Christ soll ebenso aus Gnade geschehen, täglich, wie meine Erfahrung der neuen Geburt. Nicht nur der Anfang geschieht in Gnade und nachher mache ich gesetzlich weiter, sondern ich beginne in Gnade und lebe weiterhin fortwährend in dieser Gnade, die Gott gibt. Weißt du, dass dein Erfolg, die Grundlage deines Erfolges, ist nicht deine Fähigkeit, sondern das, was er getan hat. Wenn wir das begreifen, wenn wir das sehen, ich bin nicht mehr auf meine Talente, meine Gaben, meine Errungenschaften limitiert. Paulus sagte davon sogar, das ist alles Dreck im Vergleich zu dem, was Christus gewirkt und getan hat. Siehst du, er will Erfolg in deinem Leben. Er will dich segnen, er will dir Gutes tun. Er will, dass du weiterkommst in den Dingen des Herrn. Er will dir Mut machen, dich brauchen, dich verändern. Aber die Grundlage ist sein Erfolg, nicht der deine. Jeremia Kapitel 31. Jeremia 31, Vers 31. Und du weißt, das Alte Testament ist voll von Verheißungen in Bezug auf den neuen Bund. Und hier haben wir eine solche. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Das ist übrigens auch ein Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Der Alte wurde ständig gebrochen, weil es ein Bund war zwischen Gott und dem sündigen Menschen. Aber der neue Bund kann nicht mehr gebrochen werden. Er kann nicht mehr gebrochen werden, weil Jesus Christus der Bürger ist für diesen neuen Bund, wie Hebräer sagt. Was tut ein Bürger? Wenn jemand nicht mehr zahlen kann und ich bürge für ihn, dann bin ich an der Reihe, diesen Mangel auszufüllen. Und so ist Jesus Christus Bürger geworden für diesen neuen Bund. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir versagen, und weil er ja einer von uns geworden ist, ist er sozusagen eben auf unserer Seite und er hat diesen Anspruch des Gesetzes erfüllt. Und er ist heute noch zu Rechten des Vaters und er ist heute noch da und leistet Fürbitte für dich. Er bezahlt diese Bürgschaft, wo wir versagen, steht er mitten in der Lücke und überbrückt das, was dich in den Abgrund stürzen würde. Oh, Halleluja. Und deshalb kann der neue Bund nicht gebrochen werden. Halleluja. Aber lesen wir weiter. Er sagt dann hier, sondern, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Was sagt er hier? Er sagt hier, du bist nicht mehr darauf angewiesen, was dir irgendjemand über Gott erzählt. Und das ist nicht gegen den Verkündigungsdienst hier, ganz klar. Aber da geht es darum, dass jeder Einzelne eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben kann. Dass jeder einzelne Mensch in eine Beziehung treten kann, die so lebendig ist, die so real ist, dass du weißt, wer dein Gott ist. Oh, Halleluja. Du weißt nicht nur vom Hörensagen, wie er ist und was er tut, sondern du erfährst es in deinem eigenen Leben. Du bist plötzlich online, um das mal modern auszudrücken, eingesteckt, die Verbindung steht. Das ist es, was Gott hier auch verheißt. Er sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen. Ich werde es in ihr Herz schreiben. Es wird ein Werk des Heiligen Geistes sein. Verstehst du? Nicht mehr das Gesetz auf dem Stein, sondern das Wesen Gottes, der Fingerabdruck Gottes, wird in dich hineingedrückt werden. Oh, Halleluja. Ehre sei Gott. Gott hat dort schon angekündigt, dass er in dir drin ein Werk tun wird. Dass er in dir wirksam sein wird. Und ihr Lieben, nicht nur in der neuen Geburt, nicht nur in dem Moment, wo du voller Sündenerkenntnis zu Jesus kamst und sagst, vergib mir, Herr, ich brauche deine Gnade. Sondern auch danach, jeden Tag danach. Oh, wie schnell geschieht es, dass wir zurückfallen in gesetzliches Verhalten. Und wahr ist es, man muss das wirklich erblicken, man muss das lernen. Weil das Fleisch hat die Tendenz, Dinge selber anzupacken. Auf die eigene Frömmigkeit zu verweisen. Aber leider ist es nicht genug. Aber was er getan hat, ist mehr als genug. Es genügt. Es genügt. Weißt du, wenn du das verstehst, jede Verdammnis, jedes Minderwertigkeitsgefühl, jedes Empfinden, ich genüge Gott nicht, ich muss doch noch mehr dieses tun, ich muss doch noch mehr jenes tun. All das wird aus deinem Leben weggeräumt. Weißt du, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil du eine Stunde länger betest? Ja. Ich bin für Gebet. Für all die guten Dinge, die man tun kann. Aber die Wurzel von all dem muss die Gnade Gottes sein. Wie ich schon das erste Mal sagte, Disziplin kann entweder, Disziplin kann eine Wurzel sein, man versucht aus eigener Disziplin Gott zu beeindrucken, oder aber Disziplin ist eine Frucht, die aus der Gnade entspringt. Das ist ein Unterschied. Paulus sagte, es ist kein disziplinloses Leben. Ein Leben, das aus Gnade geschieht. Aber die Wurzel ist völlig anders. Der Ursprung meiner Bemühungen ist ein ganz anderer. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Im 2. Korinther, gehen wir da einmal hin zurück. Zweiter Korinther, Kapitel 3. Vers 1 bis 3. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Und ihr Lieben, das ist das, was den neuen Bund auszeichnet. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes in dir drin. Es ist das fortwährende Wirken Gottes in dir. Und wir haben ja sehr viel Glauben an das, was Christus am Kreuz getan hat. Und das ist gut. Aber weißt du, dass wir manchmal wirklich Zweifel haben, ob er in uns wirkt? Weil wir fragen unsere Gefühle. Wir wissen nicht, nein, heute wirkt Gott nicht in mir. Heute geht es mir außerordentlich schlecht. Heute wirkt Gott nicht in mir. Ich fühle mich verdammt. Heute wirkt Gott nicht in mir. Es geht mir nicht gut. Aber weißt du, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was Gott gesagt hat? Sondern dass er ein gutes Werk in dir angefangen hat. Und dass er es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Und der ist noch nicht. Das heißt, er wirkt. Dieses gute Werk, das Gott in dir begonnen hat, ist noch nicht vollendet. Aber er ist dabei. Er setzt deinen Glauben in diese Tatsache. Setz deinen Glauben da rein, dass Christus heute Abend an diesem Tag in dir wirksam ist. Frag nicht deine Gefühle, hey Mensch, wie geht's mir heute? Sondern sag, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Christus wirkt in mir. Oh, Halleluja. Und weißt du, die Aussage ist ja, er wirkt in dir. Manchmal versuchen wir selber in uns zu wirken. Aber die Aussage ist, nein, er wirkt in dir. Und wie wird das aktiv? Wie wird diese wunderbare Wahrheit aktiviert? Indem du anfängst, das von ganzem Herzen zu glauben. Hat Gott ein gutes Werk in dir angefangen? Hat er das? Ja, er hat. Er hat. Ist er fertig? Nein. Und was tut er heute? Er wirkt in dir dieses gute Werk. Es ist seine Kraft, die heute in dir wirkt. In dem Moment, wo du sagst, das glaube ich, Herr, und ich preise dich dafür, ist der Moment, wo du auch diese Kraft spüren wirst. Obwohl wir bauen nicht auf Gefühlen, sondern auf dem, was Gottes Wort sagt. So kannst du heute Abend rausgehen und wissen, oh Halleluja, er ist am Arbeiten, er ist am Wirken, er hat was Gutes angefangen und es wird nur besser. Er macht's in mir. Er macht's in mir. Er macht's in mir. Ich halte einfach hin und sage, ja, Vater, ich glaube dir. Das ist die Wahrheit. Hast du dir schon mal überlegt, warum in der Bibel steht, dass ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen? Weil das die einzige Weise ist, wie du Teilhaber seiner Gerechtigkeit werden kannst. Praise the Lord. Durch Glauben sind wir Teilhaber dieser Gnade geworden. Gott wirkt in dir. Das ist ja in Philipper 1,6 steht diese Stelle. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Egal wie du dich fühlst oder was du von dir denkst, fange heute Abend an zu glauben von ganzem Herzen, dass Christus in dir wirksam ist. Glory. Er wirkt in Macht und in Kraft in dir drin. Amen. Oh, Ehre sei Gott. Geh mal mit mir zu Hebräer 13. Hebräer ist ja auch so volle Nuggets und guter Häppchen. Ich glaube, die Übersetzung von Nugget ist gutes Häppchen. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Indem, wie geschieht das, Herr? Wie kannst du uns vollenden? Wie schaffen wir das, dass wir deinen Willen tun? Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Indem er in uns schafft, indem er in dir schafft. Da steht nichts, dass du schaffst. Indem er in dir schafft. Kannst du das glauben? Indem er in dir schafft. Indem er in dir schafft. Oh, glory. Indem er in dir schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Siehst du, es ist sein Werk in dir. Oh, glory. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehst du, wenn du Glauben hast an das Erlösungswerk Jesu Christi, dann habe genauso viel Glauben an seine Wirksamkeit in dir. Denk nicht, das war irgendwo da im Osten, wo das Wunderbare geschehen ist. Nein, es ist hier, wo du sitzt. Da ist ein Werk, das weitergeht. Da ist ein Werk, das nicht aufgehört hat. Da ist ein Werk, das voller Kraft und Herrlichkeit geschieht, wenn wir ihm nur glauben, dass es wahr ist. Amen. Siehst du, deshalb ist, wenn du einmal in einer Konkordanz, elektronischen Konkordanz, das Wort Glauben eingibst, findest du ein paar wenige Einträge im Alten Testament, aber ein paar hundert im Neuen Testament. Warum denkst du, ist das so? Weil Glaube eine ganz zentrale Rolle spielt, wie wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und es besteht nicht darin, dass ich dir Regeln und Gesetze mitgebe, sondern es ist eine lebendige Sache deines Herzens. Und du wirst dem Moment Teilhaber, wo du dich darauf einlässt und sagst, ja, Herr, ohne Wenn und Aber, ich glaube es, du wirkst in mir heute Abend, Halleluja. Oh, Glory. Ehre sei Gott. Ohne Wenn und Aber, du wirkst in mir heute Abend. Oh, du dachtest, Gott hat dich vergessen. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge aus der Hölle. Er hat gesagt, er wirkt. Ehre sei Gott. Es kommt noch besser. Kolosser 1, geh mal dahin. Das soll unsere letzte Stelle sein für heute. Kolosser Kapitel 1. Halleluja, Ehre sei Gott. Wir kommen, ich denke, ein andermal darauf, welche Bedeutung der Glaube hat, dass wir Teilhaber von diesen Segnungen werden. Kolosser Kapitel 1 und wir lesen Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern. Siehst du, das ist der große Knackpunkt des neuen Bundes. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Aber hört ihr das an, Mitte von Vers 22, um dich heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also das, was das Gesetz eigentlich verlangt hat. Da, wo Jesus gesagt hat, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist, wird nun plötzlich möglich. Es wird plötzlich möglich. Und er sagt auch, dass er es tut, um dich heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern du im Glauben gegründet und fest bleibst. Deshalb hat er gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Warum? Weil durch Glauben an das Werk Jesu in dir, am Kreuz, aber auch in dir, wirst du gerecht, heilig und tadellos. Ja, aber ich habe doch noch so viele Fehler und Macken. Dann kommen wir auch noch drauf. Aber wenn Gott sagt, es ist so, ist es so. Daran musst du dich gewöhnen. So sieht die Welt des Glaubens aus. Das ist die einzige Brücke, die du hast. Und Glauben ist nicht schwer. Und du mal irgendwo immer nur glauben, immer die Leistung. Ich weiß nicht, wie die Person das sieht, aber wahrscheinlich fehlt es an Offenbarung. Wenn wir Offenbarung haben, ist Glauben so einfach. Aber er sagt, bleibe gegründet, bleibe fest. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Wie wirst du Teilhaber von all dem Guten, das Gott heute wirkt, indem du Ja sagst dazu. So ist es, Herr. Du wirkst in mir.
Und ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, Herr. Mach weiter. Oh, Halleluja. Halleluja. Nein, verdamme dich nicht. Bring dich nicht selbst unter irgendwelche Zwänge oder Gesetze. Jesus Christus hat dich frei gemacht für die Freiheit. Lass dich nicht wieder durch ein Joch der Gebundenheit in Sklaverei bringen. Weißt du, um gesetzlich zu sein, braucht man nicht unbedingt, auf lange Röcke zu stehen und kein Make-up und lustige Frisuren und so. Das ist ein Klischee, verstehst du? Es gibt andere Formen der Gesetzlichkeit. Du kannst jede Wahrheit nehmen und kannst sie gesetzlich anwenden. Du kannst in der besten Lehre sitzen und denken, oh nein, ich muss, ich darf nicht, ich sollte, oh je. Und kannst unter diesem Druck des Gesetzes sein. Du kannst die Bibel lesen und sie kann dich anklagen. Jesus ist eine Sache des Geistes. Aber Gott will dich freisetzen von jedem Geist der Gebundenheit, von jedem Geist der Religion, von jedem Geist des Selbsterwirkens und Verdienens wollen, von jedem Geist, der dich herabsetzt, dich verdammt und sagt, nein, du genügst nicht, du musst noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir können frei sein davon. Amen. Und das Steak genießen. Den Tag genießen. Sowas finde ich ganz schlimm. Wenn man sich freut und dann kommt jemand im Namen des Herrn. Wie kannst du dich nur so freuen? Weißt du nicht, wie viele Menschen leiden heute? Du solltest im Gebet sein, nicht dieses Steak genießen. Es gibt da, natürlich, wir sind im Dienst des Herrn. Aber Paulus hat sich auch sehr aufgeregt über die heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sie in ihrer Freiheit einengen wollten. Indem sie sagt, na, du musst das mehr, das musst auch noch, das sitzt. Du erkennst diesen Geist, wenn er kommt und dir Schuldgefühle einfach so überstülpt. Du, oh Mensch, oh ja, das sollte ich auch noch. Oh ja, die Freude, die ist zu viel gewesen. Und, steht ihr? Nein, in Christus ist eine solche Freiheit, ohne dass wir selbstsüchtig werden oder uns vom Fleisch bestimmen lassen. Aber er hat dir alles dargereicht zum Genuss, sagt die Bibel. Einige Gläubige müssen lernen zu genießen. Im Himmel wirst du das ganz intensiv machen. Amen. Genießen ist gut. Ist nicht das Einzige im Leben, aber so zwischendurch genießen ist herrlich. Preis dem Herrn. Und es ist doch traurig, wenn man ein Evangelium hat, das eine schlechte Nachricht ist. Nein, er meint das wirklich. Evangelium heißt gute Nachricht. Aber weißt du, wenn wir so von der Güte und Größe Gottes angerührt werden, da kommt eine Reaktion in dir. Da ist etwas in dir, das reagiert. Du sagst, oh Herr, ich will dir dienen. Ich will mich dir ganz hingeben. Herr, ich möchte von dem, was ich da bekommen habe, ich will davon weitergeben. Wenn du so geliebt wirst von ihm, das ist zu viel nur für dich. Ja, weil wenn Gott segnet, macht er das wie im Psalm 23. Dein Becher fließt über. Wird nicht nur dein Becher gesegnet, sondern auch die Becher derer um dich herum. Wenn jemand voll Geistes ist, es ist schön, in seiner oder ihrer Gegenwart zu sein. Wenn jemand voll Religion ist, voll Gesetzlichkeit, da fühlst du dich nicht wohl. Aber Jesus, ich sage euch, war ein Mann, es war schön, mit ihm zusammen zu sein. Es war einzigartig. da kam doch so eine Prostituierte, die bei den Pharisäern längst abgeschrieben war. Und hat so ein Fläschchen mit kostbarer Narde, sagt die Bibel, über seine Füße geleert. Und wir denken da nicht viel darüber nach. Aber der Judas war ja so einer. Weißt du, was das umgerechnet an Wert hatte, dieses kleine Fläschchen an Narde, das sie da über seine Füße goss? Rund 30.000 Franken. Ja, weil er sagte, man hätte das für so und so viele Tageslöhne, hätte man das verkaufen können. Und was macht sie? Sie verschwendet das da über seinen Füßen. Man hätte das für die Mission brauchen können. Oder für die Armen. Aber doch nicht verschwenden, über die Füße gießen. Viele Christen denken so. Aber Jesus sagt, lass sie. Lass sie. Siehst du, das Herz des Judas wurde da gerade offenbar. Es hat sehr fromm geklungen. Man müsste es doch den Armen geben. Aber es war nichts weiter als eine falsche Fassade. Sein Problem war im Herzen. Und Jesus sagte, hey, wenn sie mir 30.000 Franken über die Füße gießt, lass sie. Weil sein Herz hing nicht am Geld. Was für ein Jesus. Was für ein Meister. Was für ein Herr. Und um dir Freiheit zu schenken in all diesen Dingen, ist er gekommen. Wenn der Geist Gottes in dir redet und in dir wirkt, brauchst du nichts von außen, das dir sagt, sei anders. Aber du wurdest soeben verändert, wenn er redet. Da versuchst du gar nicht anders zu sein. Du bist soeben anders geworden, weil er geredet hat. Leben, das ist Gnade. Das ist das Leben des neuen Bundes. Amen.